Ja, Klaus, ich würde mit dir gerne so ein bisschen da anknüpfen, wo du gestern aufgehört hast. Und das betrifft ja quasi die Entstehung des zweiten jugoslawischen Staates nach dem Zweiten Weltkrieg oder eigentlich ja schon im Zuge des Zweiten Weltkrieges, nämlich durch die Partisanenbewegung. Vielleicht kannst du was sagen, wie da sozusagen sich eine Einheit formiert, wo ja ein jugoslawischer Staat dann im Entstehen begriffen ist.
Ja, ich denke, die gemeinsame Kampferfahrung und die Befreiung dann Jugoslawiens durch den Einmarsch im Sommer 1944 in Belgrad, es war ganz entscheidend für den gemeinsamen Geist, dann einen föderalistischen, sozialistischen Staat aufzubauen unter Tito, was dann auch dann passierte. Dieser Staat formierte sich und Tito versuchte von vornherein über den Staat Jugoslawien hinaus auch einen Balkanpakt zu initiieren, gemeinsam mit Albanien und Bulgarien, um zu verhindern, dass es zu weiteren Auseinandersetzungen kam zwischen den verschiedenen Staaten um Grenzziehungen und um Einfluss. Aber dieser Balkanpakt war nicht im Sinne von der Sowjetunion unter Stalin, sodass Jugoslawien in dieser Zeit dann schnell isoliert wurde von den anderen sozialistischen Staaten und schauen musste, wie es nach der großen Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in die Gänge kam.
Wie würdest du diesen Staat unter Tito bezeichnen? Also auf der einen Seite aus dieser Partisanentradition kommt, auf der anderen Seite so staatssozialistisch. Was ist vielleicht so das Besondere an diesem Staat unter Tito?
Nein, es war nicht in erster Linie staatssozialistisch, sondern ausgezeichnet hat sich Jugoslawien besonders in den ersten Jahrzehnten durch das Prinzip der Arbeiter-Selbstverwaltung. Das heißt, die Arbeiter in den Betrieben hatten wirklich auch große Mitbestimmungsrechte und wurden an dem, was die Betriebe erwirtschaftet haben, auch beteiligt. Das war das eine Besondere. Außerdem war Jugoslawien Teil der blockfreien Bewegung und damit eben nicht so ein Staat wie zum Beispiel Albanien, der sehr staatssozialistisch war zum Beispiel. Aber ganz, ganz wichtig für den jugoslawischen Staat war der Versuch unter Tito, die Lebensverhältnisse des sehr armen Südens und des reichen Nordens aneinander anzugleichen und einen Bundesentwicklungsfonds einzurichten, in dem die reicheren Staaten, die industrialisierteren Republiken, Kroatien und Slowenien, Gelder eingezahlt haben, um den armen Süden, den Kosovo, Mazedonien, aber auch Teile von Bosnien-Herzegowina und Serbien wirtschaftlich erst einmal so weit zu bringen, dass dort Straßen gebaut wurden, dass Alphabetisierungskurse stattgefunden haben, dass Beleuchtung und Wassersysteme eingerichtet wurden, weil Tito war sich ganz sicher, dass nur mit einem gemeinsamen guten Lebensstandard es möglich war, einen gemeinsamen Geist für Jugoslawien herbeizuführen und dieses Land dauerhaft zusammenzuhalten.
Nun ist dein großes Thema ja die Kontinuität deutscher Außenpolitik gegen Jugoslawien, beziehungsweise auch ja der Versuch der Einflussnahme, ja der Konkurrenz um Einflusssphären von deutscher Seite eben. Jetzt können wir sehen, okay, nach 1945 ist Deutschland auch erstmal geteilt. Ab wann würdest du denn sagen, dass Deutschland dann wieder versucht hat, in der Region auch Einfluss auszuüben?
Ich würde sagen, das begann in den 60er Jahren. Der erste Punkt, den man da berücksichtigen muss, ist die Anwerbung von Gastarbeitern in den 60er Jahren. Die Tito-Regierung hat dem zugestimmt, das heißt dem Herausgehen von vielen jugoslawischen Gastarbeitern nach Deutschland. Die Tito-Regierung hat zugestimmt, weil sie damals darauf gesetzt hat, dass dadurch Devisen in das Land kommen und dadurch die wirtschaftliche Situation sich weiter verbessert. Aber es waren vor allen Dingen Menschen aus der kroatischen und der slowenischen Republik, die nach Deutschland gekommen sind und die dadurch dann aber auch dann natürlich die deutschen Lebensverhältnisse gesehen haben und sich noch viel mehr erträumt haben als das, was sie in Jugoslawien an Lebensstandard haben. Gleichzeitig gab es eine Süd-Nord-Wanderung in Jugoslawien selber. Das heißt, Menschen aus dem Süden sind als Putzkräfte, als Müllarbeiter und so weiter in die nördlichen Republiken gekommen und all das hat dann zu einer stärkeren Unzufriedenheit dann beigetragen, Ende der 60er Jahre. Es gibt in der Literatur die Bezeichnung kroatischer Frühling. Das sind Unruhen, die Ende der 60er Jahre begannen und es lässt sich nachweisen, dass in dieser Zeit, also der ersten kroatischen Unruhen Ende der 60er Jahre, der deutsche Geheimdienst, der BND, angefangen hat, diese Separatisten zu unterstützen.
Wenn wir uns den Verlauf weiter angucken, dann ist ja vielleicht auch entscheidend für die jugoslawische Entwicklung dann das, was in den 80er Jahren passiert. Einerseits eine Zeit der Krise, auf der anderen Seite eine Zeit auch starker sozialen Bewegungen, Streikbewegungen. Wo kommt denn die jugoslawische Krise her in dieser Zeit?
Die jugoslawische Krise kommt durch die starke Verschuldung. Also ich habe gesagt, dass Jugoslawien seit Ende der 50er, in den 60er, 70er Jahren stark abhängig war von Krediten und Devisen aus dem Ausland. Und in den 70er Jahren war es sehr einfach, nach der Ölkrise Anfang der 70er Jahre an Kredite auf dem Weltmarkt zu kommen. Die waren in dieser Zeit dann sehr billig und Kroatien hat in dieser Zeit sehr viele Kredite aufgenommen zu günstigen Konditionen. Dann kam 1980 in den USA Ronald Reagan an die Macht und hat den Krieg der Sterne ausgerufen, also ein großes Aufrüstungsprogramm zur Niederschlagung der Sowjetunion, zur Niederrüstung der Sowjetunion. Und dieses große Ausrüstungsprogramm der USA hat dazu beigetragen, dass kaum noch Devisen, Kredite auf dem Weltmarkt zu günstigen Konditionen da waren, weil das alles ja an den Dollar gebunden war noch zu dieser Zeit. Und es ist festzustellen, dass dadurch, also Anfang der 80er Jahre nicht nur Jugoslawien, sondern zum Beispiel auch Mexiko und andere Länder der sogenannten Dritten Welt in starke Verschuldungskrisen geraten sind und der IWF daraufhin gesagt hat, ihr müsst das ganze Land umstrukturieren, ihr müsst Leute entlassen, sonst bekommt ihr keine weiteren Kredite, sondern werdet vollkommen vom Weltmarkt abgekoppelt. Das lässt sich verzeichnen ab 1982 in Jugoslawien und das kulminierte in einem großen Krisenjahr 1987, wo dann das ganze Jahr über gestreikt wurde, weil der IWF die jugoslawische Regierung unter Druck setzte, mehr als 1 Million Menschen auf die Straße zu setzen.
Nun hat in der Zeit auch die deutsche Öffentlichkeit geblickt auf diese Ereignisse in Jugoslawien und du hast da auch auf der ideologischen Ebene Kontinuitäten, sozusagen sind dir ins Auge gesprungen aus der deutschen Öffentlichkeit, vielleicht da ein Beispiel.
Ja, ich habe einen Artikel dann analysiert aus dem Dezember 1987 aus der deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Dieser Artikel war damals überschrieben mit dem Titel Ein komplettes Chaos und es beschrieb die wirtschaftliche Situation in Jugoslawien. Ich lese daraus jetzt mal ein paar Sätze vor. Die Autorin schrieb also, dass die ganze Krise könne nur noch durch einen gemeinsamen Kraftakt gelöst werden. Knapp 32 Milliarden Mark Auslandsschulden, 1,2 Millionen Arbeitslose, mangelnder Export und etliche Betriebe, die mit Verlust arbeiten, bedrücken das Land. Im Anschluss aber argumentierte die Autorin rassistisch und schrieb, die Ursachen der Wirtschaftskrise seien Devisenmangel, Fehlinvestitionen, Korruption, aber vor allem, Zitat, eine zu geringe Arbeitsmoral und Produktivität der Beschäftigten. Nach Expertenberechnungen seien 1/3 der Beschäftigten als technischer Überschuss zu bezeichnen. Hinzu käme ein Streikrekord im Jahr 1987 mit 1.262 Arbeitsniederlegungen, an denen 200.000 Menschen teilnahmen. Damit beschrieb sie also die Situation in Jugoslawien und forderte damit quasi auch, dass mehr als 1 Million Menschen, die sie als technischer Überschuss bezeichnete, auf die Straße gesetzt werden sollten. Und das hätte natürlich zu einem riesengroßen Chaos in Jugoslawien und einer Perspektivlosigkeit der Bevölkerung geführt. Und es lässt sich verzeichnen, dass nach diesem Streik ja die einzelnen Republiken dann gesagt haben, die Regierung rette sich, wer kann. Wir können uns nur noch hier als Einzelne retten, vor allen Dingen die reicheren Republiken. Sonst werden wir diesem Chaos nicht mehr gerecht werden. Können wir mit dem Chaos quasi nichts mehr anfangen.
Und genau da setzt ja dann auch wiederum deutsche Einflussnahme darauf, nämlich durch die Anerkennungspolitik, die von deutscher Seite geführt worden ist. Welche Auswirkungen, welchen Charakter hat diese Art von Politik der Anerkennung gehabt?
Die Anerkennungspolitik wurde quasi vorbereitet Ende der 80er Jahre, indem den nördlichen Republiken gesagt wurde, ihr alleine habt nur eine Chance, in die Europäische Union hineinzubekommen, denn ihr müsst euch von dem armen Süden trennen. Das ist ein Fass ohne Boden, der arme Süden. Da lohnt es sich nicht weiter zu investieren. Also wenn ihr Teil von Europa sein wollt, wenn ihr Teil von der Europäischen Union sein wollt, dann müsst ihr euch von dem armen Süden trennen. trennen. Der erste Schritt, den die nördlichen Republiken dann vollzogen haben, war die Kündigung des Bundesentwicklungsfonds, vergleichbar ist mit dem deutschen Länderfinanzausgleich, wie ich vorhin berichtet habe. Das passierte schon Ende der 80er Jahre und dann im Juni 1991 erklärten Slowenien und Kroatien einseitig ihre Unabhängigkeit entgegen der jugoslawischen Verfassung und die deutsche Regierung, federführend mit Herrn Genscher, aber auch unterstützt von Kanzler Kohl, haben dann im Dezember 1991 die übrigen EU-Länder entweder gekauft oder unter Druck gesetzt oder bestochen und dazu gebracht, diese Republiken Slowenien und Kroatien als Staaten anzuerkennen, obwohl der UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar und auch der amerikanische Außenminister damals davor gewarnt haben und gesagt haben, dieser Schritt, die Anerkennung von Kroatien und Slowenien, führt unwiderruflich in einen Krieg in Bosnien-Herzegowina.
Der Krieg ist ja dann gekommen und ich frage mich so ein bisschen, wo so eine Dynamik herkommt und frage mich, ob man das allein auch erklären kann durch so, ja, so eine Anerkennungspolitik und so eine Einflussnahme. So ein bisschen ist ja deine Erklärung zu sagen, okay, unter Tito gab es halt irgendwie einen Versuch dieses Ausgleichs halt irgendwie und dass sozusagen die unterschiedlichen Teile Jugoslawiens sich gegenseitig wirtschaftlich stützen können und einen gemeinen Lebensstandard irgendwie herstellen können und dass dann sozusagen durch die Krise in den 80er Jahren dieses Modell quasi aufgelöst wird hin in diese Richtung, rette sich wer kann. Und setzt der Wohlstandschauvinismus der reicheren Teile halt irgendwie Jugoslawiens ein. Nun ist ja aber die Sache, dass in diesen jugoslawischen Zerfallskriegen diese ethnische Zugehörigkeit so eine starke Rolle spielt, dass man ja gar nicht sagen kann, okay, jetzt ein reicherer Teil versucht sich zu verteidigen, sondern diese verschiedenen Ethnien sind ja auch verstreut über diese einzelnen Republiken und es sind jahrelang Nachbarn gewesen. Dann gehen sie sich gegenseitig an die Gurgel. Wie hängt das miteinander zusammen oder wie kann man sich so eine Dynamik erklären?
Also ich denke, wir sollten schon das nochmal in Erinnerung rufen, dass dieser Separatismus nicht durchgängig in Jugoslawien so war. Also es war wirklich so, dass vor allen Dingen in Kroatien und Slowenien sich dieser separatistische Gedanke durchsetzte. Die ärmeren Republiken, auch Serbien unter Milosevic, haben nie auf Separatismus gesetzt, weil sie wussten, dass sie nur eine Chance haben wirtschaftlich, wenn Jugoslawien zusammenbleibt. Also sie haben sicherlich den serbischen Gedanken auch dann wieder größer machen wollen und so weiter, um den Serben in diesem Staat eine größere Bedeutung zu geben oder deutlich zu machen, wie wichtig sie für diesen Staat sind. Aber der Separatismus, der ging nicht von Serbien aus und auch nicht vom Kosovo oder von Mazedonien oder aus Bosnien-Herzegowina, sondern er kam wirklich vor allen Dingen aus den nördlichen Republiken, aus dieser wohlstandschauvinistischen Attitüde heraus. Und wichtig ist auch noch zu betonen, dass es in dieser Zeit wirklich auch andere Optionen gegeben hätte. Also es gab lange Diskussionen darüber, in der Europäischen Union ein Entschuldungsprogramm zu machen. Es hätte sich also, man hätte sich vorstellen können, dass es eine ähnliche Option gegeben hätte, wie es jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel bei Portugal oder Griechenland der Fall gewesen ist. Das ist auch ein schwieriger Weg gewesen und immer noch für die Bevölkerung, aber zumindest sind diese Staaten nicht auseinandergebrochen. Und diese Option, die wurde einfach zerstört durch die deutsche Anerkennungspolitik.